Willkommen bei Energy Reset. Hier erfährst du, wie du deine Energie und deine Gesundheit deinen Wettbewerbsvorteil machst. Mit evidenzbasierten, umsetzbaren Strategien, alltagstauglich und wirksam. Ist Skyr mit Beeren und Chia wirklich das beste Frühstück? Und starten möchte ich mit einem Zitat. Natürlich hoffe ich, dass ich morgen frühstücke. Wer hat's gesagt? Die Auflösung gibt's spät. Skyr, Beeren, Chia. Wenn du dich ein bisschen mit Ernährung beschäftigst, kommt dir dieses Frühstück wahrscheinlich bekannt vor. Proteinreich, wenig Zucker, Ballaststoffe, Omega-3, Antioxidantien. Eigentlich könnte man auch sagen, that's it, das ist das perfekte Frühstück, oder? Ich möchte heute gar nicht darüber reden, ob das denn jetzt ein schlechtes oder gutes Frühstück ist. Ich frage mich eher, wieso sollen eigentlich Millionen Menschen jeden Morgen dasselbe essen? Und ist es denn das Frühstück, das wirklich zu dir passt? Warum wird Skyr mit Beeren und Chia so gehypt? Ja, erst einmal ist es so, dass diese Kombination ernährungsphysiologisch durchaus spannend und attraktiv ist. Skyr liefert relativ viel Protein, wenig Fett, relativ wenig Kohlenhydrate. Beeren bringen Ballaststoffe, eine ganze Reihe sekundärer Pflanzenstoffe mit, beispielsweise Polyphenole, die wirken antientzündlich. Und Chiasamen liefert nochmal Ballaststoffe, eine enorme Quellfähigkeit und Alpha-Linolensäure, also eine pflanzliche Omega-3-Fettsäure. Ist doch wunderbar. Auf dem Papier sieht es wunderbar aus und das ist sicher auch nicht schlecht. Aber ist es denn jetzt vielleicht wieder so the next thing, so eine Ernährungsschablone, passend zur Identität der gesundheits- und performanceorientierten Menschen in dieser Instagram-Ernährungsbubble? Und weil ich das richtige Frühstück esse, weiß ich es besser. Ich ernähre mich optimal. Die anderen essen ja Toast mit Marmelade, die Ignoranten. Ich bin also ein besserer Mensch. Gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen tiefer an. Skyr. Skyr ist ein traditionelles isländisches Milchprodukt. Für die Herstellung gibt es entrahmte Milch, Milchsäurebakterien und dann noch Lab. Wenn man jetzt Skyr mit Magerquark vergleicht, dann ist die Nährstoffzusammensetzung ziemlich ähnlich und Magerquark hat vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Protein als Skyr. Bei Magerquark vielleicht 11 bis 12 Gramm Protein pro 100 Gramm, bei Skyr vielleicht 11 Gramm. Aber das ist ziemlich egal. Skyr hält vielleicht ein bisschen mehr Kalzium, hat einen anderen Geschmack, ist vielleicht ein bisschen cremiger. Was heißt das jetzt? Aus meiner Sicht kann man die relativ gut vergleichen. Das eine ist halt ein Trendprodukt und wenn man heute in die Kühltheken der Supermärkte schaut, hat inzwischen jede Molkereimarke einen Skyr im Angebot. Das ist also ein richtiger Foodtrend. Magerquark ist häufig deutlich günstiger, ist also eine Alternative. Aber wie sieht es denn mit der Verträglichkeit aus? Und hier wird die Ernährung ein bisschen individuell. Es gibt Menschen, die nach Milchprodukten Verdauungsbeschwerden entwickeln. Einerseits wegen Laktose, also Laktoseintoleranz. Auf der anderen Seite auch wegen anderen Bestandteilen der Milch, nämlich dem Milcheiweiß. Fremdproteine können auch Verdauungsbeschwerden, Nahrungsmittelunverträglichkeiten auslösen. Und da gibt es eine Diskussion schon seit langem über A1 und A2-Beta-Casein. Normale Kuhmilch von den Standardrindern, die wir so haben, enthalten anderes Beta-Casein, wie beispielsweise Milch von Schafen oder Ziegen. Also das eine ist A1, das andere ist A2 und es gibt Hinweise und Studien, dass Milch mit ausschließlich A2-Beta-Casein bei Menschen mit Verdauungsbeschwerden besser verträglich sein könnten. Das heißt jetzt nicht, dass das eine oder das andere besser oder schlechter ist. Es ist eine individuelle Geschichte. Also bei Verdauungssymptomen gibt es eben Hinweise. Und das ist jetzt kein Gesundheitsversprechen, sondern einfach eine Möglichkeit, eine Alternative auszuprobieren. Das heißt, wenn du große Mengen an Kuhmilchprodukten nicht besonders gut verträgst, kannst du beispielsweise einen Naturjoghurt aus Schafs- oder Ziegenmilch essen. Die Milchproteinzusammensetzung unterscheidet sich von typischer Kuhmilch und Beta-Casein. Dort ist überwiegend A2 bzw. A2 ähnlich. Das heißt jetzt aber nicht, wenn du mit Kuhmilch Probleme hast, dass du mit Ziegen- oder Schafsmilch keine Probleme haben kannst. Wie gesagt, einfach ausprobieren. Wenn das Thema Laktose ist, Auch Schafs- und Ziegenmilch enthält Laktose, also diesen Milchzucker. Dann gibt es alternative Produkte, das wären halt pflanzliche Produkte. Also beispielsweise ein ungesüßter Sojajoghurt. Soja ist deswegen interessant, weil der Proteingehalt im Vergleich zu anderen pflanzlichen Joghurtalternativen relativ hoch sein kann. Schau auf die Zutatenliste, häufig ist da Zucker zugesetzt. Und dann individuell beobachten, geht es mir gut damit, bin ich satt, wie fühlt sich meine Verdauung an und so weiter. Einfach individuell ausprobieren, beobachten, entscheiden. Kommen wir zu dem nächsten Bestandteil, zu den Beeren. Also ich mag Beeren, Heidelbeeren, Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren. Schon im Garten meiner Eltern konnte ich mich im Sommer direkt bei den Himbeeren und Johannisbeerenbüschen bedienen. Freute mich, wenn es dann irgendwie Ende Juni wird und die Johannisbeeren langsam reifen. Die Beeren enthalten relativ wenig Zucker, liefern Ballaststoffe und unterschiedliche sekundäre Pflanzenstoffe. Aber es gibt einen Punkt, über den beim perfekten Instagram-Frühstück relativ selten gesprochen wird. Wo kommen die Beeren eigentlich her? Beeren sind relativ empfindliche Früchte. Sie sind anfällig für Pilzerkrankungen und entsprechend kommen im konventionellen Anbau verschiedene Pflanzenschutzmittel zum Einsatz. Die Lebensmittelüberwachung in Baden-Württemberg hat beispielsweise 2065 konventionelle Erdbeerproben untersucht. Nur 2 davon waren vollständig ohne nachweisbare Pestizidrückstände. Im Durchschnitt wurden 6,4 unterschiedliche Pestizide pro Probe gefunden. Und das wird deswegen gemacht, weil man mit den einzelnen Pestiziden unter dem Schwellwert, unter dem gesetzlichen Höchstwert bleiben kann. Aber dadurch, dass man viele unterschiedliche nutzt, dann hat man vielleicht insgesamt eine relativ hohe Exposition. Gleichzeitig haben dann fast alle der Proben den gesetzlichen Höchstgehalt eingehalten. Diese Mehrfachrückstände können eine Gesundheitsexposition darstellen, die man vielleicht nicht will. Und wenn man jetzt 300 Tage im Jahr dieses Lebensmittel isst, dann kann man sich schon mal fragen, was ist denn die persönliche Pestizidexposition? Und wenn ich sie reduzieren will, dann sollte man da mal nachdenken. Auch bei Heidelbeeren sieht man das. Wenn ich jetzt jeden Tag in der Früh Beeren esse, dann interessiert mich die Herkunft. Bei Bioprodukten zeigen die europäischen Überwachungsdaten tatsächlich deutlich seltener quantifizierbare Pestizidrückstände. In den EU-Daten für 2024 waren gut 80% der untersuchten Bioproben keine quantifizierbaren Rückstände vorhanden. Das heißt aber nicht, dass Bio gleich pestizidfrei ist, aber bei Proben ist es insgesamt deutlich niedriger. Und wenn man jetzt dann häufig Beeren zum Frühstück beispielsweise isst, würde ich persönlich Bio bevorzugen. Ist deutlich besser, deutlich teurer, keine Frage. Aber da wird gerade dann so eine TK, also Tiefkühlware, interessanter. Aber natürlich gibt es noch andere Möglichkeiten. Ich muss ja nicht immer Beeren essen. Was spricht denn mal gegen einen Apfel? Saisonal, regional, vielleicht Bio, vielleicht von Bauern in der Nähe, vielleicht sogar von der Streuobst. Wir haben manchmal die Vorstellung entwickelt, eine Blaubeere aus Peru müsse zwangsläufig gesünder sein als ein Apfel, der 10 Kilometer von zu Hause gewachsen ist. Das ist komisch, oder? Also bringt mehr Vielfalt in das Obst oder in euer Frühstücksobst. Also Beeren, Apfel, vielleicht auch mal eine Birne, hat zwar einen deutlich höheren Zuckergehalt, aber kann man schon mal essen. Oder gar kein Obst. Diversität ist auch beim Frühstück keine schlechte Idee. Und dann kommen wir zum nächsten. Chia. Chia-Samen sind ernährungsphysiologisch spannend. Viel Ballaststoff, hohe Quellfähigkeit, relativ viel Alpha-Linolensäure, HALA, also die pflanzliche Omega-3-Fettsäure. Davon wird nur sehr, sehr wenig in die anderen Omega-3-Fettsäuren umgewandelt, nämlich EPA und DHA. Also wenn du einen geringen Omega-3-Spiegel hast, was genau EPA und DHA als antientzündliche Quellen beinhaltet, solltest du dich nicht nur auf pflanzliche Omega-3-Quellen verlassen, sondern auch maritime Omega-3-Quellen wie Fischöl, Algenöl oder Fische nutzen. Und Chia hat ja noch was anderes. Chia hat ein fantastisches Marketing. Das ist Superfood. Das ist einfach toll. Das ist der Big Thing. Das ist jetzt einfach in und hip. Also Chia klingt nach Superfood. Wenn ich jetzt aber Leinsamen sage, dann klingt es eher so nach Reformhaus 1987 und Jute-Tasche. Man kann die beiden mal vergleichen. Chia wird überwiegend in Lateinamerika angebaut und nach Europa importiert. Deutschland gehört zu den größten europäischen Märkten. Das heißt aber nicht, dass Chia schlecht ist. Und im Übrigen gelten für importierte Lebensmittel aus dem europäischen Markt dieselben EU-Rückstandshöchstgehalte wie für Lebensmittel, die innerhalb der EU produziert werden. Also wenn das in den EU-Markt kommt, muss es diesen Regeln genügen. Und nur weil in dem Herkunftsland ein Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden darf, bedeutet das also nicht automatisch, dass beliebige Rückstände davon bei uns verkauft werden können. Es gab aber auch die Situation, dass bei Analysen in Chia beispielsweise Paraquat, ein Pestizid, das bei uns gar nicht mehr verkauft werden darf, benutzt wurde. Trotzdem können aber Herkunft, Anbaumethode und Qualitätskontrolle-Kriterien beim Einkauf sein. Wenn ich jetzt täglich Chia esse, würde ich auf die Bio-Qualität und einen seriösen Anbieter achten. Aber die Frage ist doch eigentlich, wieso esse ich überhaupt Chia? Wegen den Ballaststoffen, wegen Omega-3, wegen der Quellfähigkeit? Gibt es Alternativen? Eine Alternative sind Leinsamen. Ähnlich ballaststoffreich, Omega-3-pflanzliches, haben genauso diese Alpha-Linolensäure, lösliche, unlösliche Ballaststoffe, auch Schleimstoffe und Lignane. Und die können auch in Europa angebaut werden. Was wichtig ist, das Bundesinstitut für Risikobewertung weist darauf hin, dass Leinsamen natürlicherweise Glykoside enthalten und die können aus zerkleinerten rohen Leinsamen Blausäure freisetzen. Außerdem können Leinsamen relevante Mengen an Cadmium enthalten, weil die einfach mit verstoffwechseln. Deswegen sagt das BfR, 15 bis 20 Gramm geschrotete rohe Leinsamen am Tag sind problemlos. Aufgrund von Cadmium sollte man nicht mehr als 20 Gramm am Tag essen. Und das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, bei den sogenannten Superfoods, es geht letztlich um die Dose. Und wenn es jetzt im Wesentlichen um die Ballaststoffe geht, gibt es noch was, was total unsexy ist, nämlich Kleie. Also insbesondere Haferkleie, da sind Beta-Glucane drin, das ist ein Ballaststoff, hilft für die Darmgesundheit. Und was man natürlich machen kann, man kann das ja auch ein bisschen kombinieren. Etwas von dem, etwas von jenen, also mal geschroteten Leinsamen, mal Kleie, Haferkleie, aber es gibt auch Weizenkleie, Dinkelkleie, mal Nüsse und Kerne. Dann habe ich unterschiedliche Pflanzen, unterschiedliche Ballaststoffe und Substrate für die Darmbakterien. Also auch bei den Chia gibt es Alternativen und da kann man ein bisschen ausprobieren und rotieren. Was könnte ich denn jetzt eigentlich sonst frühstücken? Jetzt wird es eigentlich erst spannend. Zum Beispiel Eier in 1000 Varianten. Rührei, Omelette, gekochtes Ei mit Sauerteiggemüse, Omelette mit Gemüse oder Hüttenkäse mit Tomaten auf einem guten Sauerteigbrot. Was gibt es in Spanien? Da gibt es getoastetes Brot, Tomate, ein bisschen Knoblauch, Olivenöl, Prise Salz, Pancon Tomate, glaube ich, heißt das. Das ist lecker. Manchmal ist da noch ein bisschen Schinken dabei, Serrano-Schinken. Also Frühstück muss nicht unbedingt süß sein und es muss übrigens auch nicht zwingend um 7 Uhr stattfinden. Musst du überhaupt Frühstück? Es gibt Menschen, die morgens großen Hunger haben und mit Frühstück hervorragend funktionieren. Und es gibt Menschen, die morgens keinen Hunger haben. Warum soll ich mir jetzt um 7.15 Uhr ins Kier hineinschaufeln, nur weil Instagram jemand gesagt hat, Frühstück sei die wichtigste Mahlzeit des Tages? Und wenn du ohne Frühstück gut funktionierst, kannst du deine erste Mahlzeit auch später essen. Vielleicht gehst du vorher zu Fuß zum Bahnhof oder fährst mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und dann isst du vielleicht ein vorbereitetes Frühstück irgendwann mal später und verlängerst somit dein nächtliches Fastenfenster. Das kann metabolisch Vorteile bringen. Das muss aber auch nicht für jeden sein. Wenn du jetzt morgens trainierst, sehr früh körperlich arbeitest oder merkst, dass du später völlig ausgehungert über die nächste Mahlzeit herfällst, dann kann Frühstück wiederum ausgesprochen sinnvoll sein. Und das ist genau das Wesentliche. Das muss zu dir passen. Zwei unterschiedliche Menschen, der eine frühstückt um 7, geht dann 5 Meter zum Auto, fährt ins Büro, parkt in der Tiefgarage, nimmt den Aufzug in den 3. Stock und ist dann im Wesentlichen die nächsten 4 Stunden am Schreibtisch. Person 2 fährt morgens 40 Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit. Wieso sollten die beiden dasselbe Frühstück benötigen? Da geht es nicht nur um den Energiebedarf, es hängt auch davon ab, was danach passiert. Bewegst du dich, trainierst du, sitzt du, bist du körperlich aktiv? Wie lange geht es bis zur nächsten Mahlzeit? Wie reagiert dein Blutzucker? Wie sieht deine Konzentration aus? Wie ist dein Hunger? Wie fühlst du dich 2 oder 3 Stunden später? Brauchst du um 10 beim nächsten Kaffee schon wieder den ersten Keks dazu? Was ist also dann das beste Frühstück? Also, es gibt im Prinzip keins. Das Kier mit Beeren und Chia kann nett sein. Du musst es aber nicht jeden Tag essen. Wie gesagt, du kannst die unterschiedlichen Themen austauschen. Du kannst Kier durch Magerwack Magerquark tauschen, du kannst Schafs- oder Ziegenjoghurt probieren, du kannst Sojajoghurt probieren, du kannst den Chia ersetzen durch Leinsamen, durch Kleie, du kannst die Beeren rotieren, du kannst auch mal einen Apfel essen oder du kannst entsprechend irgendwie komplett dein Frühstück auch mal umbauen mit Eiern, mit Sauerteigbrot oder mit gar nichts oder eben mal ein ausgiebiger Brunch. Zusammenfassend, ein Frühstück sollte 5 Dinge erfüllen. Dich vernünftig mit Nährstoffen versorgen, ausreichend sättigen, zu deinem Energiebedarf und deiner Aktivität passen. Du solltest es gut vertragen und es sollte vielleicht nicht jeden Tag genauso aussehen. Deine Gesundheit entsteht nicht darum, dass du das perfekte Frühstück isst, sondern das ist die Summe deiner Entscheidungen. Und im Wesentlichen geht es darum, den Quatsch, den man so macht, also die falschen Entscheidungen zu reduzieren. Und da sind wir wieder bei dem Thema, den wir schon mal angesprochen haben. Gesundheit ist eher Energy Transformation Fund als irgend so ein Meme-Stock. Es ist nicht der eine spektakuläre Trade entscheidend, sondern viele vernünftige Entscheidungen über einen langen Zeitraum und wenig Quatsch. Und das Kier mit Beeren und Chia ist vielleicht ein gutes Frühstück, kann zu dir passen, aber ist eben nur eines von vielen. Hör auf, nach dem perfekten Frühstück zu suchen. Und orientiere dich nicht nach dem neuesten Trend. Frag dich vielleicht eher, was hat eigentlich deine Großmutter, dein Großvater gegessen? Finde dann die verschiedenen Frühstücke, die zu dir, deinem Körper und deinem Alltag passen. Rotation statt Religion. Und zurück zum Eingangszitat. Gerhard Polt, bayerischer Kabarettist, sagte in einem Interview: Natürlich hoffe ich, dass ich morgen frühstücke. Genau, dem ist nichts hinzuzufügen.
High-Performer verlieren selten den Fokus, aber oft ihre Energie. Du hörst irgendwo den nächsten Hack, das nächste Supplement, ein cleveres Marketingversprechen und hoffst auf den Game-Changer. Warum gehst du das Thema nicht genauso an wie deine Projekte? Systematisch, professionell, strukturiert und effizient messbare Ziele. Genau darum geht es in meinem Online-Kurs Müdigkeit verstehen, Energie gezielt zurückgewinnen. Die 12 wichtigsten Ursachen. Evidenzbasiert, verständlich mit Tools, die dir zeigen, ob du betroffen bist und was die sinnvollen nächsten Schritte sind. Mit einem umfassenden Ursachenkompass findest du heraus, welche Faktoren dir am meisten Energie rauben und wo du die beste Wirkung erwarten kannst. Root Cause Analysis mit System für mehr Energie. Den Link findest du in den Shownotes.